dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach an, wenn da jetzt nichts noch gegen spricht. Boah. Ich nehme auch noch mit. Okay, also, dann möchte ich euch mal alle herzlich willkommen heißen zu dem Vortrag Webcrawler, bau dir deine eigene WWW-API. Ich bin Florian Liss, arbeite jetzt schon seit knapp über zwei Jahren bei der Systrix GmbH und ja, meine Aufgaben sind im größten Bereich so in diesem Webcrawling anzusehen. Also habe ich da jetzt schon seit zwei Jahren irgendwie ein paar Crawler gebastelt, die ja mittlerweile auch halbwegs gut funktionieren alle. Und jetzt habe ich so ein bisschen Wissen angeeignet und das möchte ich jetzt einfach mal an euch weitergeben, ja? Worum geht's heute? Naja, als erstes möchten wir so einen kleinen Einblick geben, wie man so einen Crawler baut. Also im Endeffekt wollen wir nur sagen, dass es super einfach ist, den zu bauen, also echt nicht schwer. Dann gehen wir so ein bisschen über und teilen so ein bisschen unseren Erfahrungsschatz, also welche Fehler wir halt gemacht haben, zählen wir mal explizit auf und schauen einfach mal und beziehungsweise sagen euch dann, wie man das besser machen kann. Und wenn wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben, machen wir einen kleinen Ausblick. Denn, so wie jede Technologie entwickelt sich auch so das Internet ein bisschen weiter. Früher war das irgendwie so, man hat einen Server, man hat einen Client, man stellt eine Anfrage an so eine Seite, dann wird die ausgeliefert und dann kann man die rendern und fertig. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Jetzt mit jQuery und so und AJ Calls funktioniert das Ganze schon nicht mehr so ganz so einfach.
Genau. Die Grundlagen, was ist ein Crawler, wie kann ich einen eigenen bauen?
Entschuldigung?
Crawler, Spider, Botch, Robots, Arn, Webindexer, Webcrawler, Searchbot, und weiter sind wahrscheinlich noch irgendwie 5000 andere Begriffe. Ich glaube, wir brauchen ein Stück Software, für die es unterschiedliche Bezeichnungen gibt. Wir haben uns jetzt für diesen Vortrag auf Crawler geeinigt, aber wenn ihr irgendwo einen von diesen Begriffen seht, vielleicht ist alles das gleiche. Wenn man nicht weiß, was es ist, man fragt natürlich Wikipedia, die große Halde ist eine Datenhalde. Und Wikipedia sagt, ein Crawler ist eine Software-Applikation, die automatisiert Aufgaben über das Internet ausführt. Das fasst es ganz gut zusammen. Was habt ihr noch gefunden, diese Statistik? Wie viel Botch-Traffic gibt es überhaupt? Und zwar hat das eine Firma gemacht, die macht so DDoS-Protection, versucht, um Webseiten besser zu machen. Die haben im Oktober letzten Jahres 15 Milliarden Webseiten aufgerufen, mit ihrem Netzwerk geschickt, also HTTP und HTTPS. Keine Anrufe, keine Videos, keine Downloads, sondern wirklich nur rein Webseiten-Traffic und haben halt herausgefunden, dass schon 56% aller Aufrufe Botch-Traffic sind. Wenn man das so mit diesem Fortschritt nicht vorstellt, dass bei Kühlschränke mit dem Rede, die man anbringen, die Sachen bestellen, einfach Sachen bekommt, ist relativ klar, dass jetzt wir bald die achte Linie haben. Die Folie habt ihr mitgebracht.
Ja.
Und zwar geht es darum, dass auch Crawler Datenbanken sind. Also ich freue mich, wenn ich euch erzähle, wir waren Crawler und bei den Datenbanken, dann haben wir da eine Vorstellung, dass wir quasi von jetzt auf gleich so ein System bauen müssen, eine super komplexe Maschine bauen, aber letztendlich sind halt auch nur Vorderradität, das heißt, es fängt an mit so ganz einfachen Geschichten, wie so ein Netiquette und auch kann man selber in den HTTP-Request reinziehen. Und dann dazu ist halt, dass man die Idee auch mit den anderen Seiten einfach macht, RSS wieder, die kleinen Bereiche quasi von Protokollen können, Browser, wie ich ja heutzutage relativ viel können müssen, wenn wir HTTP können müssen, Verschlüsselung auskennen müssen, die Bilder darstellen können und dann wahrscheinlich nur dann eine.
Also in der Mitte, wenn ihr klettern könnt, ne? So,
ja.
Gerade weg.
Von hier aus ist auch relativ viel Platz. Genau, und dann halt so auf der Komplexitätsskala auf der ganzen rechten Seite gibt es halt echt sowas wie den Googlebot oder den Bingbot, der hat auch viele Millionen Server laufen müssen, parallel laufen müssen, irgendwie sinnvolle Entscheidungen treffen und so weiter.
Okay. Ja, aber wie baue ich jetzt einen Crawler? Ja. Als ich angefangen habe, Crawler zu bauen, und dachte, ja, so, schon ein komplexes Thema, Crawler bauen, ne, was ist das eigentlich? Im Endeffekt geht es eigentlich nur um zwei Schritte. Wir holen uns die Daten aus dem Internet, ja, und dann werten wir diese Daten aus, wie auch immer. Also je nachdem, was das für Daten sind. Also wenn man sich jetzt den Algorithmus für passendes Wechselgeld anschaut, dann ist der schon relativ komplex. Also ich weiß nicht, wer das mal hatte, aber das ist gar nicht so einfach. Und naja, so ein Webcrawler, zwei Schritte, ja. Schnell gemacht. Wenn wir uns mal den ersten Schritt angucken, die Daten holen. Naja, jetzt so ein bisschen Theorie. Ich weiß jetzt nicht, wer in dem Vortrag hier vorsaß. Da wurde schon relativ gut erklärt. Und zwar verbindet sich so ein Client oder so ein Rechner, verbindet sich dann irgendwie mit einem Server, dann wird eine Anfrage gesendet, dann baut der Server seine Antwort zusammen und schickt einem die Antwort zurück sozusagen. Das geht über solche sogenannte TCP-Verbindungen, Sockets und so weiter. Ja. Die gute Nachricht für uns ist, darum brauchen wir uns überhaupt nicht zu kümmern als Entwickler. Denn jedes Framework oder jede Sprache hat schon seine eigenen einfachen Befehle oder Bibliotheken. Wie wir sehen können, irgendwie File-Get-Contents ist eigentlich in PHP dafür da, um irgendwelche Dateien auszulesen. Kann auch das HTTP-Protokoll, kann man einfach die URL angeben und dann kriegt man den Inhalt dieser Internetseite. Ja, oder ganz wichtig, irgendwie Curl ist eine C-Bücherei, die sozusagen mit dem man Requests bauen kann. Das ist, glaube ich, so das elementare Bibliothek für solche Sachen. Ja, da habe ich hier für Python nochmal die URL-Lib aufgeschrieben und für Java die URL-Connection. Eine Zeile Code und schon kriegt man irgendwie den Inhalt einer Internetseite. Kommen wir zum zweiten Schritt, der ist nicht ganz so einfach, da brauchen wir ein paar mehr Zeilen für. Je nachdem, was das ist, wenn wir uns jetzt MP3s runterladen, dann wollen wir die meistens nur speichern, irgendwie ein paar IO-Operationen, Ordner anlegen oder so. Wenn es irgendwie Bilder sind, dann möchten wir vielleicht noch ein paar Filter drüber laufen lassen, möchten die verkleinern, was weiß ich. Ja? Dazu würde man ein paar Bildbearbeitungsprogramme drüber laufen lassen. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf ja, HTML-Dateien, also ganz normale Internetseiten, die kommen bei uns als String an und deswegen können wir da eigentlich relativ gut reguläre Ausdrücke drüber laufen lassen. Das geht super schnell, ist schnell gemacht. Ja, wenn wir noch ein bisschen schneller arbeiten wollen, dann nehmen wir einfach einen XML-HTML-Parser her, den gibt es eigentlich in jeder Programmiersprache, gibt super viele Frameworks für und dann können wir einfach den Parser befragen. Wobei man dazu natürlich sagen muss, irgendwie, dass das reguläre Ausdrücke schnell funktionieren, aber es ist ein bisschen schwieriger, die zusammenzubauen, diese regulären Ausdrücke. Ein HTML-Parser, der braucht natürlich ein bisschen länger Zeit, um das ganze Dokument zu parsen. Also wenn man jetzt nur irgendwie ein paar Listenelemente raussuchen will aus so einer HTML-Seite, dann ist man mit einem regulären Ausdruck ja ganz gut bedient, würde ich sagen. So, dann kommen wir auch schon zu unserem ersten Beispiel. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, es gibt so eine Internetseite, die nennt sich QWERTY.com, die macht jeden Tag neue T-Shirts-Design mit so coolen, ja, coolen Designs, ein bisschen nerdig. Und die sind dann auch nur für diesen einen Tag sind die erhältlich. Und was wir auf der Arbeit machen, naja, wir gucken uns die jeden Morgen an und dann dachten wir, da können wir Zeit sparen. Wir benutzen auf der Arbeit den sogenannten HipChat, ich weiß nicht, wer den kennt, das ist sowas wie Skype, ja, einfach ein Chatprogramm. Der Vorteil von diesem Programm ist natürlich, der hat eine schön leicht zu bedienende API, wo wir einfach sagen können, wir machen einfach einen Request und sagen, hey, poste mir doch bitte diese Datei in diesen Chat. Und schon macht er das. Und da haben wir uns einfach gedacht, na gut, dann crawlen wir die Bilder der Seite und posten sie in den Chat. Ja, und das würde ich euch jetzt gerne mal kurz demonstrieren, dass das eigentlich schon relativ einfach geht. So.
Wir hoffen auf durchgehende Internetverbindung.
Ja. Okay. Nicht zu viele Internas. Also ich habe es gestern schon mal probiert. Das sind die Design-Sets von gestern. Ich starte einfach mal das Programm und hoffe das Beste. Und danach erkläre ich das Programm. Lass mal hier die Dateien noch löschen. Braucht noch keiner zu sehen hier. So. Das ist jetzt in PHP, genau. Ich gehe auch gleich auf den Code ein. Aber erstmal das schöne Beispiel. Also der verbindet sich jetzt gerade mit dem Internet, sucht sich die Bilder raus. Naja, da kommt schon das erste Design. Das zweite für heute und das dritte für heute. Ja. Alles. Also Python haben wir ganz viel mittlerweile, Java haben wir auch. Also das, wo es gerade halt gut funktioniert, benutzen wir auch. So, aber ich sag mal, das Beispiel war schon schön, ja? Bitte?
So ein bisschen davon ab, wir nehmen schon viel Rücksicht auf irgendwelche Randgruppen, die man hier sprachen und versuchen quasi einen möglichst großen Zoo von Sprachen zu haben. Aber es ist eigentlich enorm von dem ab, wie er es baut und von der Anforderung und was dieses historisch gewachsen ist. Der Entwickler entscheidet, wie er dein Problem lösen soll.
Also wir nehmen, dass das funktioniert. Okay. Ja? Okay. Wenn beides funktioniert, dann ist halt nur Geschmacksfrage. Also, ne, schön, Bilder, hat funktioniert. Wollen wir das gerade mal im Einzelnen durchgehen? Ich habe diesen Crawler in 3 Schritten aufgebaut. Jetzt haben wir leider das Problem, also erstmal, dass der Hipchat da im Weg ist. So. Jetzt haben wir leider das Problem, dass man das nicht lesen kann. Bitte? Ja. Sehr schön, dass viele von euch diese Entwicklungsumgebung benutzen. Ja, das Problem ist, hier kann man jetzt die Size nicht ändern. Ne? Also es geht nur, wenn man... wo habe ich denn die Fonts? Editor. Font. Default. Funktioniert da irgendwas? Ups. Bitte? Ja, das Default-Theme geht nicht. Nochmal was? Ich. Na gut. Dann machen wir das so. Alles nur für euch. Und auch alles nur mit eurer Hilfe. Ne? Sehr gut. Ja, erster Schritt, Internetseite bekommen. Naja, habe ich ja gerade eben schon gesagt, geht relativ schnell. Wir machen so ein File-Get-Contents auf die Internetseite, von der ich übrigens nicht bezahlt werde. Also braucht ihr da auch nicht drauf gehen. So, schauen wir mal, was hier passiert, wenn ich das ausführe. Naja, sieht man jetzt hier nicht, weil es immer noch sehr klein ist, aber es ist der Quelltext der Internetseite. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Naja. Was mache ich dann? Also wenn ich einen Crawler baue, dann schaue ich mir in der Regel erstmal die Seite an. Die habe ich hier schon geöffnet. Ja, da gibt es so, das ist jetzt der Firefox, glaube ich, der hat hier unten so ein kleines Inspektionstool. Und dann schaue ich mir einfach an, okay, kann man das vielleicht vergrößern für euch? Kann man es lesen hier unten, den Quelltext? Ja, geht. Okay. Dann sieht man hier, das, was ich da gerade markiert habe, hier unten, ist das Bild. Also zumindest die Adresse des Bildes, die ist hier. Ja, steht kein HTTP vor. Aber genau das müssen wir jetzt da irgendwie rausholen aus dem Code. Und das ist super einfach gemacht, indem wir uns einfach nur angucken. Wir nehmen einen sogenannten DOM-Parser. Wir laden das HTML ein. Also das ist dieser Code besteht nur aus diesen beiden Funktionen, die ich gerade eben gezeigt habe. Und hier kommt noch eine dazu. So mehr ist es nicht. Ja, wir laden den HTML-Code. Dann suchen wir uns alle Bilder raus. Holen uns dann das Klassenattribut, sofern es eins gibt. Ja, wenn es dasselbe hat, wie gerade eben gesehen, dieses Dynamic Image Design, ich zeige es gerade nochmal, hat diese Klasse. Ich glaube, man kann es vielleicht lesen. Dynamic Image Design. Naja, wenn es das hat, dann wird es das halt das Bild sein. Und dann machen wir einfach nichts anderes als nochmal ein FileGetContent mit der neuen Adresse. Die Adresse holen wir uns aus dem Source-Attribut und speichern das. Ganz einfach. Also GetImages von GetPage und schon sollte das funktionieren. Ich lösche gerade mal die alten Bilder. Okay. So, und wir haben drei neue Bilder runtergeladen. Die sehen so aus. Okay, da fehlt jetzt irgendwie so ein bisschen der Hintergrund, aber darum kann man sich dann in so einer Advanced-Version, wie ich sie geschrieben habe, dann nachher auch noch kümmern. Aber kommen wir erstmal zum dritten Schritt. Also wir Schritt 1, Page holen. Schritt 2, Images speichern. Und dann Schritt 3, das Ganze in einen HipChat hochposten. Dazu gibt es eine REST-API. Da müssen wir uns einfach nur, jetzt hier in dem Fall mit Curl, bauen wir uns einen Request zusammen. Das hier ist der Request-Header. Ja, und hier irgendwo drin steht auch der Inhalt des Files. Das ist so ein bisschen technische Spielerei. Mit ein bisschen Probieren kriegt das, glaube ich, jeder hin. Und dann posten wir das einfach hier an diese API, die so ein bisschen abgeschnitten ist hier. Müsst ihr auch nicht alles sehen. Ja, jetzt auch vor allen Dingen finde ich es gut, dass der Token nicht ganz zu sehen ist. So. Spätestens. Ja, und dann wird es halt gepostet. So, und das Programm sieht jetzt nur noch so aus, dass wir uns die Bilder holen hier und dann für jedes Bild senden wir das in den HipChat und zwar in den Raum Frostcon. Ja, auch hier das kann ich nochmal ausführen und nochmal den hochziehen hier. Oh. Genau. Jetzt fehlt da irgendwie die Hintergrundfarbe, aber ich sag mal, wenn er ein bisschen dabei bleibt, dann kriegt er das auch noch hin. Also einfach nur die Hintergrundfarbe auf der Seite auslesen und das Bild ein bisschen bearbeiten. Darauf gehe ich jetzt auch nicht mehr näher ein. Also wie ihr seht, Crawler bauen, der tolle Sachen kann, ganz einfach. Bitte?
Wie geht ihr vor, wenn die Seite per diese Packages? Also ich habe das öfter mal, dass irgendwie auch zum Beispiel bei Heise, wollte ich mir alle PDFs runterladen. Also ich habe einen Heise-Account, wollte ich PDFs runterladen, es hat eine Woche funktioniert, danach haben sie nur gemerkt, dass ich das automatisiert habe und haben dann die komplette Seite gesippt.
Ja, also normalerweise, wenn man das mit Curl macht zum Beispiel, da kann man dem das als Header mit angeben, dass die Seite, die da kommt, jetzt gesippt ist und dann kriegt man einfach den ganz normalen HTML-Code wieder, beziehungsweise PDF, wie auch immer. Wenn das auch nicht funktionieren sollte, würde ich es einfach entpacken. Ich glaube, das... Damit käme man, glaube ich, auch klar. Ja?
Ja.
Ja. Also bei gut strukturierten Seiten ist das überhaupt kein Problem. Also wenn wir dann, also in unserem Live-Prozess, dann merken wir schon irgendwie, Daten kommen nicht mehr, gibt eine Fehlermeldung, müssen wir gucken. Also jetzt für das Beispiel habe ich 3 Sekunden gebraucht. Ich habe draufgeklickt, Image gesehen, also diese Klasse gesehen, geguckt, wie viele Elemente haben diese Klasse, genau die 3 Bilder, top, fertig. Ja. Hat sich seitdem auch nicht mehr geändert. Bei gut strukturierten Seiten geht das. Bei Google zum Beispiel geht es nicht so einfach. Die sind nämlich nicht sehr gut strukturiert, auch wenn sie davon immer ein Liedchen singen, dass man das machen soll. Ja, aber in der Regel, wenn man es einmal gefunden hat. Ja, genau. Dann müsste man dahingehend anpassen. Ja.
Die haben was geändert mit dem JavaScript.
Ja.
Das heißt, die ändern mal die URL irgendwie und bieten da mal vor.
Ja, ich glaube, zu JavaScript-Problemen kommen wir am Ende noch. Okay. Ja, da möchte ich jetzt gerne noch weitermachen. Die Frage war, ob wir nicht auch Probleme mit JavaScript kriegen. Also damit kriegen wir auch massiv Probleme, aber da gibt es auch Lösungsansätze für. So, machen wir mal weiter mit unseren Erfahrungen.
Ja, unsere Erfahrungen. Wir machen das jetzt schon seit irgendwie gut 10 Jahren, haben ziemlich einen Durchsatz, haben viele, viele Fehler gemacht und wollen so die häufigsten mal kurz vorstellen, damit ihr sie nicht aufmacht. Ja, halte dich an die Regel. Es gibt natürlich quasi Gesetze im Internet, aber es gibt auch so ganz viele quasi Abkommen und RFCs und quasi typisches Verhalten. Und unsere Erfahrung ist im Kern, dass es ganz gut ist, sich dran zu halten. Der erste Punkt ist, dass man die Robots.txt beachten soll. Es gibt eine kleine Textdatei, da kann der Webmaster reinschreiben, bitte hier mein Verzeichnis mit den privaten Urlaubsbildern nicht crawlen, das andere dürft ihr crawlen. Und unsere Erfahrung ist, dass es schon ziemlich viel Sinn macht, einen Parser dafür zu schreiben, der diese Robots.txt versteht und sie auch einhält. Kleine Anekdote, wir haben eine französische Seite gecrawlt, die war quasi in dem normalen Crawl-Prozess drin, die viele Milliarden andere Seiten auch. Dann kam dann 2 Wochen später aus Frankreich ein Einschreiben. Dann hat der Franzose verklagt, weil unser Crawler die komplette Seite gelöscht hat. Und zwar war das Problem, dass der sein Admin-Interface nicht irgendwie gesperrt hatte. Das war nicht. Das war halt komplett offen und dann ist unser Crawler einmal durch und dann hat auch auf jeden Fall.
Das ist ein Schock.
Ja, der nächste Punkt, belaste einzelne Server nicht zu stark.
Ja, ist korrekt.
Belaste einzelne Server nicht zu stark. Wir kennen ja alle diese Webseiten, die irgendwie sekundenlang brauchen zu laden oder irgendwelche uralten Online-Shops. Und da muss man natürlich einfach Rücksicht drauf nehmen. Also wenn man da jetzt auf eine Seite kommt und sieht irgendwie, der erste Request dauert 3 Sekunden, dann dauert der nächste 3,5, dann dauert es 4 Sekunden und je länger man dabei ist, desto langsamer wird der Server. Dann muss man natürlich irgendwie mit seinem Caller sagen, okay, ich habe verstanden, das ist vielleicht nicht so ganz leistungskräftiger Server oder Admin oder wer auch immer dahinter steckt. Da muss man die Call-Rate ein bisschen zurücknehmen und einfach freundlich sein. Vielleicht immer darauf verzichten, da ein paar Seiten zu callen. Genau, wichtig zu erkennen, dass das ist der Punkt mit dem User-Agent. Bei jedem HTTP-Request schickt man mit, wer man ist. Irgendwie Chrome schreibt halt rein, dass es Chrome ist und so weiter. Und Crawler sollten halt reinschreiben, dass sie ein Crawler sind. Ich weiß nicht, ob man das von oben gut sieht. Irgendwie Mozilla, Googlebot, da gibt es Mozilla Bingbot. Also es ist praktisch schon relativ Standard quasi etabliert, wie man sich zu erkennen gibt. Am besten schreibt man noch eine Adresse dazu, wo man so ein bisschen drüber schreibt, wer man ist und warum man das alles macht. Oder wenn man keine Webseite hat, eine E-Mail-Adresse, auf jeden Fall jemand bei euch melden kann, falls ihr irgendwie einen riesengroßen Unsinn gebaut habt und der Crawler irgendwas kaputt macht. Ja, zusammenfassend, behandle fremde Webserver so, wie du es auch mit deinem eigenen Webserver machen würdest. Das hat, glaube ich, für uns in den letzten Jahren ganz gut funktioniert. Also, dass man nicht unbedingt jedes Limit komplett ausreißen muss, sondern vielleicht auch mal sagt, dann crawle ich jetzt von dieser einen Seite ein paar weniger Seiten, als ich eigentlich will.
Okay, ich kenne deine Zahlen. So, jetzt haben wir einen Crawler gebaut für irgendeine Sache oder vielleicht 2 oder 3 Crawler, die dasselbe machen. Und jetzt wollen wir die so ein bisschen miteinander vergleichen. Ja, was machen wir da? Ich meine, wir können die laufen lassen, aber wie messen wir jetzt das Ganze? Ja, dafür ist immer wichtig, dass man möglichst allumfassende Zahlen, also alle Zahlen, die es da in dem Bereich gibt, irgendwie mitloggt. Ja? Und naja, der einfachste Vergleich zweier Crawler, der geht über die Bandbreite. Wenn ich 2 Crawler habe, die beide gut funktionieren, also zumindest vom Ergebnis her, dann nehme ich natürlich immer den, der die größere Bandbreite ausnutzt. Ja, ja, wir benutzen jetzt für die Arbeit benutzen wir ein ganz einfaches Debugging-Tool, Nload nennt sich das. Funktioniert super. Ja, wenn wir jetzt 2, 3 Crawler haben, die alle irgendwie so ein bisschen durch das Raster fallen, weil sie eben nicht genügend Bandbreite machen, dann ist ja die erste Frage, woran liegt das eigentlich? Warum ist mein Crawler jetzt nicht super schnell? Ich habe dann eine 100 Mbit-Leitung ins Internet. Warum benutzt er nicht 100 Mbit? Ne? Da gibt es eigentlich immer so zwei ganz einfache Anhaltspunkte, nämlich entweder benutzt ihr irgendwie den Speicher schlecht oder die CPU-Load explodiert euch. Ne? Weil wenn ihr euch das vorstellt, ihr könnt ja letztendlich ganz viele Seiten gleichzeitig crawlen und irgendwann explodiert es halt in die eine oder in die andere Richtung. Also zum Beispiel, als ich angefangen habe, da habe ich versucht, irgendwie die Seiten im Speicher zu halten. Und wenn man jetzt überlegt, dass man ungefähr mit 100 Mbit crawlt und 32 GB RAM hat, dann dauert das ungefähr 1,5 Stunden, ich habe es ausgerechnet, bis der RAM voll ist. Ja, wahrscheinlich eher schneller. Und dann guckt er irgendwie nach 10 Minuten ist euer Crawler top. Ja, nach einer halben Stunde ist der top und dann geht er vom Rechner weg, guckt nach 2 Stunden drauf, denkt so, warum ist der jetzt kaputt? Ne? Deswegen immer Speicher mitgucken. Ja. Und auch letztes Wochenende habe ich leider wieder einen Server kaputt gemacht. Ich gebe es gerne zu. So, weil ich Server. Ja, da habe ich halt idiotischerweise gedacht, ich könnte ein paar Prozesse aufrufen und also jeder Prozess crawlt irgendwie war es ein bisschen und gedacht, ja gut, das dauert ja an sich nicht so schnell, das dauert an sich nicht so lange, Entschuldigung. Dann mache ich alle 5 Sekunden einen neuen Prozess oder was und dann gingen die halt doch nicht so schnell zu Ende, die Crawls, und dann war halt der Load irgendwie bei über 900. Also das letzte Mal, dass man den noch sehen konnte. Danach hat der Server halt nicht mehr geantwortet. Ja, schreibe Logfiles für alles. Also das gilt für jedes, also für die Entwicklung generell. Wenn ihr irgendwas entwickelt, loggt einfach alles mit. Ja, das ist quasi eure Blackbox. Wenn irgendwas schief geht, dann möchtet ihr wissen, woran hat es gelegen. Ja, und dafür sind die Logfiles gut. Also es ist oft so, da starte ich halt so einen Crawl-Durchlauf, der dauert dann vielleicht mehrere Tage. Und irgendwo in der Mitte bricht das Ding ab, nachts um 3, und dann gucke ich morgens um 7 Uhr auf den Rechner und sehe, okay, der läuft nicht mehr. Warum ist das so? Und wenn dann meine Logfiles, also oft ist es tatsächlich noch so, dass meine Logfiles dann keine Auskunft darüber geben, dann verbrauche ich bestimmt 2, 3 Stunden, damit den Fehler zu suchen, den ich nicht finde. Dann gehe ich hin und erweitere das Log noch an einer Stelle, wo es eventuell noch sein könnte, und dann gucke ich mir die neuen Logfiles an, und dann dauert es 3 Sekunden oder was, und sehe, ach, daran lag es, ne? Idiot und so. Also, wenn ihr irgendwas baut, loggt einfach alles. Genau. Ja, zur Beschleunigung des Crawlers. Also wenn ihr jetzt ein größeres Projekt habt oder irgendwie einen Auftraggeber, der euch vielleicht sagt, hier baut mal einen Crawler und ihr wollt den so ein bisschen schneller machen. Ja? Da gibt es so eine oberste Regel. Crawle möglichst parallel. Ja? Also wenn man sich überlegt, nochmal an dieses Konstrukt mit dieser Socket-Verbindung, mit dem Server, dann schickt man eine Anfrage, dann muss der Server ja auch erstmal seine Antwort zusammenbasteln und schickt dann erst die Antwort zurück. Das ist alles Wartezeit, die wir verschenken. Ja, die Zeit, die der Server braucht, um sich die Antwort zusammenzubasteln, ja, die kostet uns ja nichts. In der Zeit können wir jetzt hingehen und sozusagen dann eine andere Seite öffnen oder eine andere Seite holen. Ja? Aber da wir uns natürlich möglichst nett benehmen wollen im Internet, machen wir das am besten so, dass wir pro Prozess immer nur einen Host crawlen, ja? Also eine Domain von mir aus auch, damit deren Server nicht zu stark belastet werden. Ja? Absolut. Ich habe dann als Lösung bin ich hingegangen und habe einfach gesagt, wenn der Load größer ist als 20, dann bitte nichts mehr machen. Also die Lösung ist ganz einfach, wenn man erstmal weiß, wo das Problem liegt. Ja, paralleles Crawlen. Und Request Timeout, ganz wichtig. Also erstmal denkt man nicht drüber nach, so ein HTTP-Request ist sehr schnell geschrieben, aber das dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Wenn ihr danach irgendwie mit 200 parallelen Prozessen arbeitet und merkt, okay, 66% davon machen gar nichts, weil die warten, ja, dann ist das irgendwie blöd. Also das passiert nämlich genau immer dann, wenn ihr eine Verbindung mit einem Server habt, der aber euch keine Antwort zurückschickt, aber auch nicht die Verbindung beendet. Ja, dann wartet euer Crawler also einfach auf den Request, auf die Antwort. Ja, ganz einfach gelöst, so ein Request-Timeout von 30 Sekunden, also wir machen irgendwas zwischen 10 Sekunden und 60 Sekunden. Wenn es dann halt, ja, wenn er in diesen Request-Timeout reingeht, dann nehmen wir halt die nächste Seite. Ja? Man kann sich da auch irgendwelche Strategien überlegen, wenn das irgendwie fünfmal beim selben Host passiert ist, dann lassen wir den vielleicht auch erstmal in Ruhe. Ja. Aber essentiell wichtig, also als ich da am Anfang gehangen habe und mir gedacht habe, ja, warum läuft denn das nicht und alles mitgetrackt und dann warum, da ist doch nicht mal eine Schleife drin, warum lädt der jetzt endlos weiter? Ja, Antwort kann so simpel sein. Offene Verbindungen benutzen. Wie eingangs erwähnt, wenn wir eine Antwort von einem Server kriegen wollen, müssen wir erstmal eine Verbindung aufbauen. Und dieser Verbindungsaufbau, der ist natürlich Overhead. Wenn wir jetzt für jeden Request eine neue Verbindung brauchen, naja, dann machen wir das halt irgendwie für jeden Request einmal und haben ganz viel Overhead. Wenn wir aber einmal eine offene Verbindung mit einem Server haben, dann können wir da ganz viele Anfragen drüber schicken. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Anfrage an, weiß ich nicht, www.spiegel.de schickt, dann sollte die nächste Anfrage am besten wieder nach www.spiegel.de gehen. Also irgendeine Unterseite natürlich, nicht zweimal die gleiche Seite, das wäre auch irgendwie unnütz. Und gerade bei so SSL-Verbindungen, da dauert es sogar extrem lange, bis die aufgebaut sind. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das intern läuft. Vielleicht auch, läuft auf jeden Fall nicht über Curl. Es gibt die Default-Einstellungen, die kannst du meistens in deinen PHP-INI-Datei kannst du konfigurieren. Aber ich nehme mal an, dass der per Default, wenn du den gleichen Host mehrfach benutzt, dass der dann auch die gleiche Verbindung nochmal benutzt. Also bei Curl kann man es explizit angeben. Da sagt man, also da ist auch Default-Wert, dass er das macht. Da kann man es quasi explizit ausstellen. Aber wer das macht, das weiß ich nicht, ob das immer die cleverste Idee ist. Der wird auch denn seinen triftigen Grund für haben, nehme ich an. Ja, wähle deine passende Umgebung. Wenn wir jetzt anfangen, so einen Crawler zu bauen, da gibt's viele, viele Sprachen. Da gibt's ja PHP, Python, so Skriptsprachen, da gibt's Java. Wir haben ja gesagt, wir bauen irgendwie in allem mal so ein bisschen. Wir probieren alles mal aus. Ja, was kann man da generell zu sagen? Naja, wenn ihr am Anfang steht, ist es die Frage, benutzt ihr ein Framework oder treibt ihr das lieber selber voran? Baut ihr das selber? Also eine Eigenentwicklung, wie man gerade eben gesehen hat, das ist nicht schwierig. Man braucht nicht viele Zeilen Code, um sowas vernünftig hinzukriegen. Aber so ein Framework, das funktioniert in der Regel einfach schneller. Wenn ihr mal eine Idee habt, was können wir machen, dann könnt ihr euch so ein Framework nehmen, dann braucht ihr vielleicht eine Zeile Code und dann läuft das Ding erstmal. Es kümmert sich um ganz viele Sachen. Aber es läuft wahrscheinlich nicht wahnsinnig effizient, weil es viel, viel Overhead mit produziert wird, weil so ein Framework muss ja auf alle möglichen Sachen eingehen. Ja. Meistens lassen sich diese Frameworks schön konfigurieren, aber wenn ihr die komplett bis hinten durchkonfiguriert habt, dann könnt ihr auch einen eigenen schreiben. Ja, das ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe da mal Scrappy benutzt, das lief dann nicht so gut und dann musste man das halt da konfigurieren. Ich habe so viele Seiten gelesen über diese Konfiguration. Naja, und ich glaube, wenn ich das selber von Anfang an geschrieben hätte, dann hätte ich mir viel, viel Zeit und Leid erspart. Was nicht heißen soll, dass das Framework nicht gut ist. Ne? Ach so, genau. Und also wenn ihr so Frameworks benutzt und merkt, okay, das funktioniert, das ist super, das ist eine tolle Geschäftsidee zum Beispiel, dann könnt ihr nachher immer noch hingehen, um irgendwie eigene Entwicklungen voranzutreiben. Also Frameworks nicht nur schlecht, wenn ihr mal eine Idee habt, kann man damit schnell was austesten. Ja, wähle eine passende Programmiersprache. Also ich glaube, jede Programmiersprache hat seine Vor- und Nachteile. So Python, PHP, Perl-Geschichten, die sind halt sehr leicht anzupassen. Wenn man nur mal kurz was verändern will, das liegt auf irgendeinem Server, dann muss man da irgendwie jetzt keine großartige Deploy-Maschinerie anwerfen, sondern man kann einfach hingehen, das File editieren und ist kaputt gegangen. Gut. Und gut ist, ja. Man kann es in Java machen, die kommen mit ihrer eigenen VM, da kann man sicherlich irgendwelche Speichergeschichten besser debuggen und auch besser entwickeln. Aber in der Regel gilt, nehmt die Sprache, die euch am besten zusagt. Also ich glaube, das Erste, was ich gelernt habe, war PHP. Deswegen liegt das auch nah. Da kenne ich mich am besten aus. Mittlerweile mache ich viel in Python, aber da komme ich her und deswegen baue ich halt da. Ja, und als Letztes in der Sektion Software und Hardware müssen natürlich irgendwie aufeinander abgestimmt sein. Wenn ihr einen High-End-Rechner habt, super tolle, schnelle Kiste und hängt davor irgendwie ein 56K-Modem, nicht ganz so gut. Ne? Andersrum, Standleitungsinternet und nur, weiß ich nicht, 128 MB RAM, kann man auch nicht viel Schönes drauf bauen. Ne? Also so eine Ausgewogenheit muss sein. Es müssen nicht immer die High-End-Rechner sein. Also ein Crawler bedarf eigentlich nur wenige Ressourcen. Wobei halt Speicher doch eine sehr wichtige Ressource ist, auch Festplattenspeicher. Also ich und mein Server-Admin haben da so einen kleinen Disput. Ich glaube, so eine Auslastung von 95% Festplattenspeicher ist durchaus noch tolerierbar. Meint er nicht? Weiß ich nicht. Ja. Aber das muss halt irgendwie zueinander passen. Ich glaube, hier sind wir am Ende. Ja, jetzt habe ich noch so ein kleines Beispiel gebaut, was einfach mal so zwei einfache Crawler demonstriert. Diesmal in Python. Dafür auch diese schönen Shell-Dinger. Machen wir noch ein paar mehr auf. Also hier in den letzten noch. Welchen habe ich vergessen? Den da. Also jetzt folgender Crawler macht nämlich die einfache Sache. Es nimmt 5 Domains und crawlt einfach 10 beliebige Seiten. So, CDÜ, das hätte ich natürlich schon mal vorbereiten können. Entschuldigung für diese kleine Pause. So, ich starte mal mit dem, ich habe 2 verschiedene Crawler gebaut, der eine crawlt parallel, der andere einfach Single Thread, also mit einem Thread nur. Mit dem fange ich auch einfach mal an. Wie habe ich den genannt? So hier. Und jetzt seht ihr hier einfach, wie der die Seiten nacheinander abgrast. Und naja, parallel irgendwie mit 5 Threads gleichzeitig geht ein bisschen schneller. Ein bisschen, ja. Ah, fertig? Nee, doch nicht fertig. Also wäre möglich. Ich habe jetzt einfach in Python kannst du diese ganz normale Thread-Logik wie auch in Java machen. Funktioniert super. Also ich kann euch, wenn nachher noch Zeit ist, kurz den Code zeigen, ist super easy. Also wir haben jetzt 17 Sekunden gebraucht, gar nicht so schlecht eigentlich. Der da hinten rechnet noch. Ja. Genau, also der Crawler macht Folgendes, der besucht die Seite, extrahiert die Links, normalisiert die Links, das ist auch ein ganz spannendes Thema, Link-Normalisierung, aber darauf gehen wir heute nicht mehr ein, das dauert einfach zu lange. Und dann speichert ihr die Links, die internen Links, die da sind, und dann geht ihr einfach einen internen Link weiter. So, und dann habe ich noch so ein schönes Log-File geschrieben, wo die Daten reingeschrieben werden. Das sieht jetzt bei mir so aus, das ist einfach nur die Uhrzeit, an der der Request gestartet ist, dann die Domain, genau, das wollte ich sagen. Dann ist das hier, glaube ich, die Size und also die Größe der Antwort und das hier ist die Dauer der Antwort. Ja, und da kann man jetzt für die Auswertung so ist ein Logfile auch immer super. Log parallel. So. Ja, was jetzt einfach das Ding durchgeht und die Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet. Ah ja, der andere ist auch fertig, der hat 83 Sekunden gebraucht, also knapp irgendwie ein bisschen mehr als 4x, 5x so viel. Kommt auch ungefähr hin, also mit 5 Threads und der Single Thread braucht 5x so viel. Das klingt ja irgendwie plausibel. Der hat nämlich mit 0,6 Requests pro Sekunde gecrawlt. Irgendwie leicht zu erklären. Um jetzt vielleicht zu zeigen, um das nochmal ganz schön zu sehen, an der Bandbreite gemessen. Wie war das jetzt? Steuerung++. Also das kleine Tool ist Nload. Das trackt jetzt gerade die Bandbreite. Jetzt starte ich gerade nochmal den Parallelen. Jetzt müsste man hier so Ausschläge sehen. Das ist so die Bandbreite, die wir parallel erzeugen. Reicht jetzt auch. Ist ja gleich eh fertig. So. Und jetzt starten wir nochmal den Single Thread und schauen uns da den Nload an. Naja, der ist also wesentlich geringer. Jetzt ist der Ausschlag noch zu sehen. Ja. Also, was lernen wir daraus? Immer parallel crawlen. Zeit haben wir noch? bis 45 Minuten um sind. Okay, dann, ups, abbrechen. Nee, fangen. Fangen ist gut. F11. Ja, kleiner Ausblick.
Genau, das ist so die dritte Säule, die wir mitgebracht haben. Statische HTML-Inhalte waren gestern. Kennt wahrscheinlich jeder, dass das, was quasi die Anzahl dieser normalen statischen Webseiten und so weiter zurückgeht. Jetzt alle, was alle modernen neuen Seiten werden mit irgendwelchen JavaScript-Geschichten gebaut, sind hoch dynamisch, laden alle Inhalte nach, was natürlich für einen Webcrawler relativ schwer macht, weil dieses reine lade die eine HTML-Seite runter und phase sie so nicht mehr funktioniert.
Hast du das gesagt?
Genau, diese statische HTML-Seiten aussterbende Spezies. Relativ gut macht das überraschenderweise, oder wenig überraschenderweise auch nach Google. Die unterstützen jetzt schon seit einem guten Jahr mal die JavaScript. Die führen fast alle JavaScript-Befehle aus. Das heißt, wenn man da irgendwelche Sleep-Geschichten mit drin hat und so, dann wartet Google so lange und führt es dann erst aus. Also die haben nämlich schon einen ziemlichen Technologievorsprung vor allen anderen. Und wir haben uns halt angeguckt, was können wir da irgendwie hinkommen, welche Möglichkeiten
gibt es? Ja, wenn man dann ein bisschen danach googelt nach dem Problem, dann kommt man schnell auf folgende Antwort. Also es gibt da so ein paar Frameworks, die einfach so ein Webkit emulieren, also quasi euren Browser. Da sind ganz vorne zu nennen Casper.js, Phantom.js und Slimer.js. Das sind so kleine, ihr könnt euch das vorstellen wie so Mini-Browser, die ihr programmieren könnt, und die programmiert ihr mit JavaScript, was an sich dann natürlich schon wieder ein bisschen frickelig wird, aber damit haben wir so bis jetzt die besten Ergebnisse eigentlich erzielt, denn für Java gibt es so HTML-Unit-Geschichten, eigentlich dafür gebaut, seine eigene Webseite so ein bisschen selber zu testen, aber die benutzen halt auch ein Webkit, man kann Seiten rendern, man kann die sich wunderschön anschauen und auch hier diese Python Qt Webkit Bibliothek, damit kann man auch ganz, ganz wunderschöne Sachen machen. Ja.
Die dann bei so Single-Page-Apps auch euch durch die Seiten führen?
Genau.
Das machen wir, glaube ich, dann nicht. Ich
trotzdem so ein bisschen auf die genaue Liste. Also, ich gehe mal davon aus, dass Google das so ein bisschen besser hinkriegt als wir, weil die sind auch schon länger im Geschäft. Naja, genau, es klingt erstmal super, ist auch bestimmt keine schlechte Idee, manchmal funktioniert das, aber meistens ist es ja so, dass Inhalte abhängig von irgendeinem Event nachgeladen werden. Zum Beispiel, wenn man so diese Single-Page-Applikation denkt, drückt man dann auf den Link und anstatt, dass dann da die neue Seite angefordert wird, gibt es einen Ajax-Call, der nur den Inhalt nachlädt, der auf den dieser Link gezeigt hat. Ne? Von daher weißt du ja nicht genau, was passieren soll. Oder machst du wenn man da so ein Formular hat zum Beispiel, oft werden die auch mittlerweile noch JavaScript-seitig getriggert. Hast du, glaube ich, auch keine Chance. Also da musst du ja dann irgendwelche Inhalte eingeben, die werden dann eventuell noch validiert. Deswegen ist es da ganz schwierig. Ja, also wie gesagt, Casper.js, Phantom.js, Slimer.js, das sind Webbrowser. Achso, die Frage war, ganz schlimm, Entschuldigung. Die Frage war, was wir mit Cookies machen.
Ja.
Ja, die speichern alle ihre Cookies selber in einer Session. Man kann für die obere Reihe, also Casper.js und so, kann man auch so einzelne Profile anlegen, dass er über die Session hinaus die Cookies speichert. Geht alles, ja. Ja. Ja gut, die Cookies kann man auch an- und ausschalten oder überschreiben oder verändern. Ja. Alle
Cookies sind sowieso so eine bisschen gefährliche Geschichte, weil da sind häufig die Warenkörbe drin und dann hast du auf einmal
irgendwie Sachen
gestellt.
Ja, vor allen Dingen also so ein Webcrawler, der über Cookies validiert, wie oft du da warst. Weiß ich nicht, dann kann man seinen eigenen Cookie einfach verändern und man kann da so häufig drauf, wie man möchte. Das ist ja auch irgendwie nicht so gut. Ja. Frage?
Ich vermute mal, also ich kenne euch nicht mehr aus dem Online-Marketing-Bereich. Von daher bin ich jetzt verhindert, dass ihr auch so kleine Sachen nebenbei macht. Aber da habt ihr sicher einen Haufen unterschiedlicher Webseiten, die komplett unterschiedlich irgendwas darstellen und ihr wollt irgendwelche Kennzahlen oder sonst was machen. Euer Einführungsbeispiel war ja recht einfach, ihr wollt auf einer Seite irgendwie die Bilder rausholen. Wenn ihr irgendwie aus allen Shops irgendwie die Produktbilder rausholen wollt, generisch, gibt es ja viele Aufwendungen, habt ihr da irgendwelche Sinn?
Naja, Google treibt ja diese strukturierten Daten voran. Da gibt es so ein, auf, wie heißt die Seite mit dem, die mit, wo das, mit dem Format. Genau, die gibt es, die treibt Google voran. Das heißt, wenn ihr die auf eurem Shop-System benutzt, dann landet ihr weiter oben. Naja, und daher gucken wir uns halt auch viel sowas dann an. Also, beziehungsweise könnte man, das wird, heißt nicht, dass wir das tun. Also oft gibt es halt, also die Frage war, was wir mit so Shop-Systemen machen, die halt alle irgendwie individuell angepasst sind. Treibt Google so eine Strukturierung der Daten voran, da gibt man an seinem Tag einfach noch ein Attribut. Okay, so ein Item-Scope gibt es da, das heißt, ich bin jetzt ein Shopping-Artikel und ich habe den Preis... Und ich habe den Preis 15,95 Euro. Ja, und dann kann man sich das so, könnte man sich das, da war es, ne, rausziehen.
Weil es natürlich auch so ist, dass es gibt halt relativ wenige individuelle Shops eigentlich.
Ja.
Also, es gibt halt irgendwie vielleicht 5 Shopsysteme, die alle einsetzen und so ein bisschen anpassen.
Ja.
Nee, es war ja noch gar nicht so auf Shops so meine Frage, sondern wenn du halt irgendwas anderes rausziehen willst.
Na klar, ich meine, wir haben irgendwie Banner geworden und Banner haben ein bisschen Größe. Oh. Und Banner kommen von diesen App-Servern.
Genau. Also meistens die Daten, die auf Internetseiten angezeigt werden, sind in irgendeiner Art strukturiert. Also auch wenn man das nicht direkt erkennt, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man da doch schon irgendwie eine Struktur hinter. Wollen wir direkt zu den Fragen teilen? Dann möchte ich dieses letzte Slide einfach öffnen. Also
wir hätten theoretisch noch ein Beispiel, aber wahrscheinlich passt das nicht. Deswegen machen wir lieber das Fragen.
Ja, wenn wir dann noch Zeit haben, dann... Entschuldigung, ich wollte es noch bringen. So. Du hast schon jemanden angenommen, oder was?
Nee.
Nee, dann du warst, glaube ich, früh. Ja gut, aber das deswegen machen wir das ja. Also es gibt so eine Seite, die halt relativ hartnäckig ist, ja. Da müssen wir halt einfach dann kreativ werden, wie wir das hinkriegen. Ja? Also, aber wir kommen meistens in guten Absichten und geben uns zu erkennen. Und wenn die Leute nicht wollen, dass wir sie crawlen, dann können sie uns auch ganz einfach über ihre Robots.txt aussperren. Da müssen die gar nicht erst böse werden, sondern sagen uns einfach, hey, wir möchten das nicht. Robots.txt, Systrix Crawler nicht erlaubt.
Nee,
dann machen wir das
nicht.
Sondern also, dass sie was böse...
Sondern dass die vielleicht auf den Server übernehmen wollt, weil wenn ihr da quasi ein ganzes Server mit 1000 Stück habt und die übernehmen davon 300, dadurch mit dieser Escape-Frequenz haben die viel Computing-Power umsonst.
Also, ist soweit noch nicht passiert. Also was, ich meine, da passiert ja nichts anderes, als dass ich mir erstmal eine Seite hole. Das ist Datenzugriff in die eine Richtung. Da können die ja noch keinen Code bei mir ausfüllen. Wenn die beim Auswerten ist es meistens so, dass wir also oft auf die regulären Ausdrücke zurückgreifen. Keine Sicherheitslücken, die mir bekannt wären, wie man das dann austrickst. Mag es geben, aber so bei uns ist das, glaube ich, eher selten. Ja. Ja, weitere Fragen. Hier vorne vielleicht nochmal, ich komme dann gleich da hinten.
Wie macht ihr das mit den Konfigurationen für einzelne Seiten? Habt ihr entsprechend die eine Datenbank und holt ihr euch die Daten entsprechend raus oder die regelbaren Expressions und so weiter und so fort? Oder wie macht ihr das?
Also die Frage ist jetzt, wie wir unsere Konfiguration der Seiten speichern.
Ja, also weil ihr habt ja also, x verschiedene Scroller, was gehe ich davon aus, man hat ja irgendwie einen Satz, der immer gleich ist. Und irgendwie übergebe ich ein paar Parameter, weil für die Seite brauche ich den Parameter, für die Seite brauche ich den.
Also genau, also für jede Aufgabe, sagen wir, für jede Aufgabe wird ein eigener Crawler gebaut bei uns. Also wir machen zum Beispiel, wir schauen so ein bisschen nach den Links zum Beispiel und ja, so ein Link, der ist schon auf der Seite eingebettet. Also den müssen wir jetzt nicht noch irgendwie großartig verändern. Wenn wir andere Sachen crawlen, müssen wir uns das Problem halt speziell anschauen. Ja. Also du gehst ja auch nicht mit deinem Browser hin und öffnest jede Seite gleich und versuchst als erstes irgendwie oben rechts einen Knopf zu drücken. Funktioniert leider nicht. Ja, da hinten war erstmal hier. Die Frage war, ob wir nicht vielleicht das Beispiel nochmal zeigen können mit dem JavaScript-Beispiel. Genau. Mache ich sofort. Also der Unterschied zwischen Casper, Slimer.js und Phantom.js. Also Phantom.js ist die Engine, glaube ich, auf der alles aufbaut. Slimer.js hat obendrauf noch so einen schönen Bildschirm, mit also einen schönen Screen mitgeschickt, wo ihr halt den Browser tatsächlich live verfolgen könnt. Und Casper.js fasst beides so ein bisschen zusammen. Darin lässt sich einfacher entwickeln in Casper.js. Ist ein bisschen, bringt noch ein paar Bibliotheken mit, die ganz nett sind. Aber im Endeffekt ruft das auch nur Phantom.js auf. Genau, das ist in JavaScript. Was? Nee, das ist JavaScript. Also man schreibt, man programmiert seinen Browser sozusagen mit JavaScript. Das sieht. Ja, genau, so ein abgekapseltes quasi. Also Casper.js bringt das schon irgendwie mit. Warte mal. Haben wir wirklich noch Zeit jetzt, oder? Weil die Ratten verlassen das sinkende Schiff, merke ich gerade. Ja. Ladezeiten. Ansonsten vielleicht schon mal eine Frage zwischendurch. Wer hatte noch eine Frage? Die hier vorne nochmal.
Ein Thema wäre noch, wenn ihr noch einen Feier macht für das komplette Netz. Wie macht ihr das Scheduling? Ihr sammelt die E-Mails und wieder wegspeichern, sprechen und wieder daran verarbeiten.
Wir speichern das. Also wir speichern das auf die Festplatte natürlich. Und dürfen wir da die Geschäftsgeheimnisse verraten? Genau, so SQLite oft SQLite. Ach so. Also, öffnet sich so irgendwo? Ah ja, genau, also das geht letztendlich so. Da habe ich jetzt einen Crawler geschrieben, der funktioniert leider mit Slimer.js, mit dieser Oberfläche nicht ganz so schön wie mit Pure Phantom.js. Der geht auf die Mediathek ARD, sucht nach O-Ton-Charts und ladet das aktuellste File runter. Aber hier gibt es dann leider mit Slimer.js immer noch so kleine Probleme. Deswegen schauen wir mal. Also das habe ich heute Morgen runtergeladen. Das löschen wir gerade mal raus. Na komm, was habe ich denn gemacht, dass du jetzt so lange beim Löschen brauchst? Jetzt kann man leider nicht viel sehen. Werden ein paar Screenshots während des Besuchens gemacht. Aber letztendlich genau dann. Und jetzt müsste gleich auf der linken Seite irgendwann das File auftauchen. Schleunigen wir das mal, einfach indem wir hier... Ja, da ist es. So, und das ist jetzt irgendwie das aktuellste O-Ton-File, also wenn man nach O-Ton-Charts sucht, das aktuelle MP3-File. Ja. Und wer halt mal versucht, so eine Mediathek zu crawlen, also ich kann es auch nochmal. Ja, also. Media. Kennt jemand die Internet? Ach so, egal. Mediathek. ARD. Wird schon uns. Google weiß Rat. Da. Also. Das ist halt massives JavaScript, was da funktioniert. Also da funktioniert gar nichts mehr irgendwie mit einem zweiten Request oder auf eine bestimmte Seite. Also sieht man, glaube ich, auch schon, hier werden auch Inhalte nachgeladen, wenn ich runterscrolle. Wenn ich das schnell genug mache, kommt man das vielleicht mit. Also das ist halt irgendwie pures JavaScript, was da läuft, und das kriegt man so erstmal nicht. Ja? Ja gut, ZDF, nee, wir haben AD. ZDF-Mediathek, das ist immer noch Flash. War jetzt noch nicht die Herausforderung für mich, habe ich noch nicht gesucht. Ansonsten. Sehr guter Kommentar dazu. Ja. Ob es da irgendwie rechtliche Probleme gibt. Ja, erst. Ja, also wenn du es mit deinem Browser öffnen kannst, kannst du ja auch rauskopieren, ne? Also kannst natürlich, wenn du das jetzt automatisierst, weiß ich nicht, was daran auf einmal böser sein soll, als wenn du die Seiten so holst. Also wir versuchen natürlich nicht irgendwelche Server zu crashen. Wir versuchen, wenn die sagen, ihr dürft das nicht scrollen, dann scrollen wir das doch nicht. So lieb sind wir ja. Und von daher sehe ich da nicht, wo da das rechtliche Problem sein sollte. Das ist ein konstruiertes Beispiel. Wir haben uns überlegt, welche Seite ist möglichst schlimm und ja. Ja. Also die Frage war jetzt, wie wir quasi an unsere URLs kommen. Wenn man ganz einfach nach den Top 1000 besten URLs guckt, googelt, ja, dann spuckt er schon irgendwie 1000 oder die Top 10 Millionen URLs, kann man sich im Internet frei verfügbar runterladen und dann kann man die anfangen abzucrawlen. Aber jetzt, also da haben wir irgendwie nie ein Problem gehabt, dass wir zu wenig Seiten haben, die wir crawlen können. Also Internet ist groß. Ja. Ja. Also wie gesagt, man hätte das ja auch manuell ausführen können, ne? Naja, muss ja nur ein böswilliger Mensch kommen, der löscht die dann, weil er Spaß dran hat. Ja.
Also Primitivlösung für statische Seiten, ein Keylogger, der automatisch die Seiten aufschreibt. Ein Keylogger im Browser.
Ja. Gibt's das? Gibt's bestimmt. Ich verstehe die Frage leider nicht so doll.
Ja, wenn ich das aufrufe, die Seite, und mir im Detail runterlade, das Logge und das im Skript schreibe, dann kann ich das wie Makro-Material. Wieder auf den Namen Makro.
Ja, das geht auch. Ja, das, also ich habe mal so ein Buch gelesen über Crawler und da ist das auch so die bevorzugte Art, um irgendwelche JavaScript-Seiten zu crawlen, einfach indem man, es gibt auch irgendwelche Programme, die dann sozusagen das Ganze im Browser aufrufen und einfach nur die Key-Eingaben machen. Ja, das war früher so der bevorzugte Art, damit Makros auch die Seiteninhalte.
Ich habe es damals mit Outrage unter Windows gemacht. Outlet, das ist so eine Administrationssprache, wo ich wirklich jeden Mausklick programmieren kann.
Genau. Da hinten? Ich mache hier keine Werbung für irgendwelche. Ich, keine Ahnung, Crawlerbau.
Aber es ist schon ein relativ spezielles Thema, wo es halt wenig so Fach.
Ja. Also keine Ahnung, was das jetzt für ein Buch genau war. Habe jetzt auch nicht so viel Neues mitgenommen. Also die. Oh, ich sehe gerade Ende. Ende. Ja, die Frage geht noch. Also die Frage kann ich nur sagen, ich werde von meinem Chef bezahlt und es ist zu wenig. Ja, dann ist der Vortrag jetzt beendet und ihr könnt.